Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung mit Alex Schmidt am Mikrofon. Anderthalb Tage besetzten pro-palästinensische Aktivisten ein Gebäude der Berliner Humboldt-Universität. Sie hielten also zeitweise Räume der Humboldt-Universität besetzt. Die Uni führte indes Gespräche mit den pro-palästinensischen Demonstranten mit dem Ergebnis, dass die Besetzung fortgesetzt werden konnte. Hören wir kurz rein in die Berichterstattung des RBB und auch der Tagesschau.
Die Polizei hat am Abend ein Gebäude der Berliner Humboldt-Universität geräumt. Rund 150 pro-palästinensische Aktivisten hatten das Institut für Sozialwissenschaften besetzt. Die Gruppe forderte von Berliner Hochschulen, dass diese sich für einen bedingungslosen Waffenstillstand im Gazakrieg einsetzen und Druck auf die deutsche Regierung ausüben. Ein Teil der Aktivisten verließ die Räume freiwillig, ein weiterer Teil wurde von der Polizei hinausgeführt.
Die Lage ist im Moment die, dass die Polizei gerade begonnen hat, die Straße hinter mir freizuräumen und die Demonstranten abzudrängen. Es gab vorhin auch einige Festnahmen immer wieder und die Unileitung selber ist vor ungefähr einer Stunde inzwischen, also kurz vor sieben, in das Gebäude gegangen, um mit den Besetzern zu reden. Sie hatte gesagt im Gespräch mit uns, dass sie ein Gesprächsangebot bei der letzten Besetzungsversuch gemacht hat und dass sie das aufrechterhält. Und da ist sie um 18.50 Uhr durch den Seiteneingang in das Gebäude gegangen. Bisher nicht wieder erschienen. Aber jetzt beginnt die Polizei halt hier draußen abzuräumen. Also die Demonstranten, die vor der Tür sind, wegzuschaffen. Und was drin passiert, wissen wir nicht, weil ja niemand reinkommt. Also es gibt ungefähr 50 Leute, sollen es sein. Aber es weiß niemand genau, wie viele dort wirklich drin sind. Und was da passiert, ist bisher nicht erklärbar.
Vielen Dank, Kerstin Breinig von der pro-palästinensischen Demonstration an der Humboldt-Universität, die gerade in diesen Minuten läuft.
Laut Polizei sollen Protestierende pro-palästinensische Parolen gerufen haben und Banner geschenkt haben. Zudem sollen sie Wände mit Parolen beschmiert haben. In einem Aufruf einer Gruppe namens Student Coalition Berlin wurde zur Besetzung der HU aufgefordert. Darin wird unter anderem ein Stopp des Völkermordes in Palästina gefordert, sowie ein akademischer und kultureller Boykott Israels. Kurz darauf hat sich, und das finde ich bemerkenswert, die Gegenseite vor der Hochschule versammelt. Als Reaktion auf die Besetzung der Humboldt-Universität haben laut Polizei etwa 150 Menschen an einer Kundgebung gegen Antisemitismus vor der Hochschule in Berlin teilgenommen. Wir wollen ein Zeichen setzen und zeigen, dass Jüdinnen und Juden und besonders jüdische Studierende bei uns sicher sein können. Und wir dafür einstehen, sagt Clara von Natusius, Sprecherin der Gruppe Fridays for Israel. Sie hatte zur Demonstration aufgerufen. Die Veranstaltung begann um 16.30 Uhr und war etwa eine Stunde später beendet. Es habe keinerlei Zwischenfälle gegeben, die Veranstaltung sei störungsfrei verlaufen, sagte ein Polizeisprecher dem RBB. Doch nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA versanken viele Hochschulen und Universitäten in wütender Anarchie, als Studenten gegen Israels Krieg in Gaza protestierten. An der Columbia University New York, in Harvard, am MIT, am Emerson College in Boston, an der University of Southern California und an der University of Texas in Austin, um nur einige Elite-Unis zu nennen, kam es zu Demonstrationen. Es wurden Gaza-Solidaritätslager errichtet, jüdische Studenten wurden bedroht und angegriffen und die Demonstranten forderten, dass sich ihre Universitäten von mit Israel verbundenen Unternehmen trennen und die akademischen Beziehungen zu israelischen Universitäten abbrechen. Einigen jüdischen Studenten wurde gesagt, sie sollten zurück nach Polen gehen, eine offensichtliche Anspielung auf die historischen Todeslager der Nazis. Hört auf, den Völkermord zu finanzieren, las man auf Schildern der Demonstranten, als ob Israel die Gräueltaten vom 7. Oktober begangen hätte. Auf anderen Schildern stand, vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein. Wohl ohne überhaupt zu wissen, welcher Fluss gemeint ist oder welches Meer. Diejenigen, die mit den protestierenden Studenten sympathisierten, behaupteten, dass es bei den Aufständen darum gehe, Israels Krieg in Gaza zu beenden, der als Reaktion auf die Angriffe auf Israel vom 7. Oktober geführt wurde. Es ist jedoch klar, dass viele etwas viel Radikaleres fordern, wie etwa die sogenannte Entkolonialisierung oder das Ende Israels als Nation im Allgemeinen. Und ich möchte hier einen kurzen Cut machen und Raum schaffen für ein Lied, welches uns alle sicherlich zum Nachdenken bringt. Krieg steht oft im Interesse von wenigen mächtigen Menschen und richtet sich gegen viele Leidtragende. Nationalitäten spielen hier keine Rolle mehr, denn alle Menschen sind verletzlich. Und auch wenn es nicht reicht, Friedenslieder zu singen, soll dieses Lied doch der Hoffnung auf Frieden Ausdruck geben, ohne die wir verzweifeln würden.
1, 2, 3, 4. Wir kennen den Krieg nur aus Geschichten und aus Filmen, Reportagen von weit her. Dass man auch hier Waffen baut, dass Generäle tagen, dass Gefahr droht, daran dachten wir kaum mehr. Die, die am Krieg verdienen, die ihn wollen, sind nicht die, die darin sterben. Sie bringen den Stein des Krieges ins Rollen, bringen Leid und Verderben. Doch die Menschen, die den Frieden wollen, sind in der Überzahl. Überall, die den Frieden wollen, überall. Die Menschen, die den Frieden wollen, bringen über kurz oder lang die Kriegstreiber zu Fall. Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen und blindlings Befehle auszuführen. Wissend oder ahnungslos ins Feuer geschickt, ich wünschte, alle würden desertieren. Und da sind die, die mutig protestieren, während ein Herrscher gewaltvoll Grenzen verschiebt. Hier werdet ihr belogen, steht auf dem Plakat. Keiner kann verhindern, dass es sie gibt. Die Menschen, die den Frieden wollen, in der Überzahl, überall. Die den Frieden wollen, überall. Menschen, die den Frieden wollen, bringen über kurz oder lang die Kriegstreiber zu Fall. Untereinander vernetzt, wie noch nie zuvor durch Millionen Verbindungen wissen wir längst, Nationalismus wird sich nie lohnen. Die Hitze und die Dürre und die nächste Pandemie werden nicht unterscheiden nach Nationen. Es betrifft uns gemeinsam, weil wir den gleichen Planeten bewohnen. Als Menschen, die den Frieden wollen, in der Überzahl, überall, die den Frieden wollen, überall. Überall.
Nach diesem Friedenslied von Max und von der Dota kommen wir jetzt zurück zum heutigen Thema. Die Hochschulen ernten, was gesät wurde. Linksgerichtete Studenten sind seit langem auf Protestzüge aufgesprungen, auch auf solche, die nicht so sehr mit dem islamischen Terrorismus in Verbindung gebracht werden. Ein Teil dieser Realität ist der Jugendkult, der nicht nur die amerikanische Gesellschaft seit langem durchdringt, zumindest seit den 1960er Jahren. Diese Vorstellung, dass junge Menschen das Gewissen unserer Nation sind und dass von Jugendlichen geführte Bewegungen immer moralisch richtig sind, wurde von Jeremy Flood, einem Aktivisten der Democratic Socialists of America, klar formuliert, der Folgendes schrieb: Ein gutes Gesetz der Geschichte besagt, dass man sich immer dann irrt, wenn man sich gegen eine Studentenbewegung stellt und gleichzeitig auf der Seite der herrschenden Klasse steht. Jedes einzelne Mal, in jeder Epoche, ganz gleich, um welches Thema es geht. Zitat Ende. Diese revisionistische Sicht der Geschichte vergisst unter anderem, dass die Nazi-Bewegung in Deutschland und Maos Kulturrevolution bei Studenten Anklang fanden, die sich gegen die herrschenden Klassen mobilisierten. Im Fall der Campus-Proteste ist jedoch nicht einmal klar, wer die herrschende Klasse sein soll. Es gab zwar einige Maßnahmen der Schulverwaltung gegen die Demonstranten, aber der US-amerikanische Schriftsteller und Chefredakteur Noah Rothman wies in einem Artikel in der National Review zu Recht auch darauf hin, dass die Ansammlungen privilegierter, zahlungskräftiger Kinder an Elite-Universitäten nicht gerade als Aufstand der Unterdrückten durchgehen. Eine andere und vielleicht sogar angemessenere Erklärung ist, dass junge Menschen oft naiv und leicht zu manipulieren sind. Sie sind sich der Ironie ihres Aktivismus nicht immer bewusst und sie verstehen auch nicht immer, was sie fordern. Die Vorstellung, dass die Jugend ein Hort des reinen moralischen Instinkts ist und immer auf der richtigen Seite der Geschichte steht, stammt eher von Jean-Jacques Rousseau, einem Schriftsteller und Philosophen des 18. Jahrhunderts, als von irgendjemand anderem. Rousseau war übrigens ein wichtiger Wegbereiter der Französischen Revolution. Heute wird die jugendliche Naivität und dieser Durst nach Aufmerksamkeit durch die sozialen Medien noch verstärkt. Schließlich war bisher noch keine Generation in der Lage, der ganzen Welt ein Tugendsignal zu geben. Der mächtige Drang, nicht nur die Macht, die Wahrheit zu sagen, sondern dabei auch noch gesehen zu werden, während man sich den Mantel der Bürgerrechte umhängt, ist berauschend. Letztendlich sind diese Studenten, die oft nicht wissen, warum sie gegen ihre Schulen protestieren und mit der Unterstützung des Terrorismus liebäugeln, ein Produkt von Universitäten, an denen das Ziel der Bildung Aktivismus und nicht Weisheit ist. Albert Mohler zufolge wurde das schon vor Jahrzehnten deutlich. Richard Albert Mohler ist ein amerikanischer evangelischer Theologe und der 9. Präsident des Southern Baptist Theological Seminary. Al Mohler ist Moderator des Podcasts The Briefing, wo er die Nachrichten und die jüngsten Ereignisse aus evangelikaler Sicht analysiert. Mohler schreibt: Die Hochschulbildung hat sich in ein Labor für Social Engineering und intellektuelle Revolution verwandelt. Spezialgebiete wie postkoloniale Wissenschaften versprachen Befreiung, die oft in nationalistische Bewegungen und Identitätspolitik mündete. Mit anderen Worten, die Universitäten haben diese Probleme geschaffen. Jetzt sind sie gezwungen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Die Idee, dass das Bildungswesen Aktivisten ausbilden soll, um die Welt zu verändern, ist eine direkte Anwendung einer progressiven Vision fürs Leben und die gesamte Welt. Aus diesem Grund scheint der Aktivismus immer nach links zu tendieren. Diese Bildungsphilosophie hat das westliche Hochschulwesen lange Zeit dominiert, ist aber von Grund auf fehlerhaft. Kürzlich erklärte der Präsident einer privaten christlichen Hochschule, die den Ruf hat, zu konservativ zu sein, den Eltern, warum ihre Studenten nicht so viel über die aktuelle Politik reden würden. Junge Leute, so sagt er, wissen einfach nicht genug, um ihre Meinung zu haben, die es wert ist, gehört zu werden. Um etwas über Politik zu wissen, so fuhr er fort, müssen die Schüler zunächst wissen, was die Seele ist, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, woher die Wahrheit kommt und was die besten Ideen der Geschichte über die Rolle, den Zweck und die Funktion der politischen Ordnung sind. Das ist es also, was sie stattdessen lernen sollten. Man weiß aus zuverlässiger Quelle, dass seine Beschreibung des Campuslebens größtenteils zutreffend ist. Ironischerweise wird dieselbe Hochschule oft beschuldigt, sogar von vermeintlich christlichen Akademikern, zu politisch zu sein. Jede Bildungsphilosophie, so schrieb der Lyriker und Literaturnobelpreisträger Thomas Stearns Eliot, setzt eine Definition dessen voraus, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ein Großteil der Hochschulbildung hat den zentralen Zweck der Bildung aus den Augen verloren, weil sie nicht mehr weiß, wer wir als menschliche Wesen sind. Bei der Bildung sollte es darum gehen, den Intellekt zu schulen und ein tugendhaftes Leben zu pflegen, so wie wir es von den großen Denkern vor uns verstanden und erhalten haben. Letztlich gründet sich diese Vision von Bildung auf denjenigen, der die Wahrheit ist und dessen Gebote und Charakter sich niemals ändern. Was wir gegenwärtig an den Universitäten sehen, ist ein unvermeidliches Ergebnis von der Tatsache, dass mehr und mehr Aktivismus an die Stelle von Bildung tritt. Es ist passend, dass diese Hochschulen jetzt die chaotische Ernte dessen erfahren, was sie gesät haben. Es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Das bedeutet aber auch, dass es eine echte Chance für Christen gibt, die die Wahrheit darüber verstehen, wer sie sind und die das zurückfordern könnten, was Bildung wirklich ist. Ich komme jetzt zum Schluss dieser Sendung und ich möchte dieser Folge hier hoffnungsvoll ausblenden, und zwar mit etwas, was viele Studenten auch können, und zwar Lieder zur Ehre des Herrn Jesus vortragen. Turn your eyes upon Jesus, richte deinen Blick auf Jesus. Mach's gut und bis zum nächsten Mal hier im Radio. Tschüss.
Thank you.